Endlos überwältigen, gewagtes, wie du liebst. Wir haben einen Gott, der uns über alles liebt, und das Spannende ist, was darf er dann in unserem Leben bestimmen, wo darf er prägen? Und darum geht es ja auch in der Predigtreihe, darf er auch zu Hause prägen? Also ich habe euch ja in den letzten Predigten schon vor Augen gemalt, die prägenden, wichtigen Entscheidungen, ja, treffen wir zu Hause. Wie wir uns daheim benehmen, hat irgendwann auch Auswirkungen nach außen, nicht nur, weil es unsere Kinder so leben, sondern auch wir selber. Merkt man ja gerade, wenn man die Situation in der Ukraine und mit Russland anschaut, dann denkt man sich auch, ja Mensch, was ist jetzt alles anders? Wahrscheinlich ist gar nicht so viel anders, nur es ist was offensichtlich geworden, was vorher schon in einem kleinen Zirkel an Entscheidungen da war oder in einem Kopf. Ich weiß es nicht, ich stecke da nicht drinnen, ich kann da nicht nach Russland schauen und sagen, der war es, die war es, war nur Putin oder waren mehrere, keine Ahnung, aber da sieht man, was für Auswirkungen das Denken und die Entscheidung eines Einzelnen, einer wenigen, ich weiß nicht wie vielen, hat, ja, für viele. Und wie dann wieder die Entscheidungen der Einzelnen Auswirkungen für die Familien, für das Leben dort, für alles andere haben. Also Gott sei Dank habe ich das nicht geplant, ja. Aber es zeigt uns vor Augen, was für gigantische Auswirkungen, Entscheidungen, die wir treffen haben können. Natürlich könnt ihr jetzt alle sagen, so viel Macht habe ich nicht. Und trotzdem haben unsere Entscheidungen Auswirkungen, ja, Langzeitfolgen, die negativ oder positiv sind. Und Familie ist der Ort, an dem wir am meisten prägen können. Mancher ist eine kleine Familie, der ist alleine, mancher hat mehr Kinder, der ist eine größere Familie, ist ein bisschen unterschiedlich. Aber ich habe mir gedacht, Hannes hat es ja schon gesagt, ich habe meinen Amboss mitgebracht, damit ihr alle wach seid. Nein, nicht meiner, ich habe ihn mir ausgeliehen. Amboss besitze ich nicht. Aber es ist ein bisschen wie beim Schmied. Der Schmied hat die Chance, Eisen zu formen. Und ich weiß nicht, will jemand probieren? Biegen? Traut euch alle nicht, gell? Ich hätte euch gerne gezeigt, wie man hier schmiedet. Es macht nämlich echt viel Spaß. Aber ich wollte euch den Geruch, und ich habe mir das feuertechnisch auch nicht ganz getraut, jetzt hier ein schönes Schmiedefeuer anzuzünden und euch zu zeigen, wie das geht. Aber Eisen lässt sich echt schwer formen, so. Also man sieht jetzt so ganz leichte Macken, aber es tut nicht wirklich viel. Aber wenn es im richtigen Zustand ist, also wenn es warm ist, lässt sich Eisen relativ leicht formen. Also auch nicht ganz, ganz leicht, aber relativ leicht. Ich habe euch mal einen 30-Sekunden-Film mitgebracht, ohne Ton, also keine Angst, ihr verpasst nichts, ihr seht nur was. Also solange das Eisen warm ist, kann der Schmied es relativ leicht formen. Und ich glaube, das ist auch ein cooles Bild für uns zu Hause, wenn wir über Kinder nachdenken. Ja gut, mancher sagt, jetzt meine sind schon alt, da ist das Eisen schon kalt, da kann ich nichts mehr machen. Mancher sagt, ja okay, weil wenn wir bleibende Werte mitgeben wollen, dann ist das auch ein Unterschied, in welchem Alter Kinder die vermittelt kriegen. Und wenn ihr zurückdenkt in eure Geschichte, in eure Kindheit, dann entdeckt ihr vielleicht, umso älter ihr werdet, was für Dinge da geprägt worden sind. Und was die auch Auswirkungen, gute oder auch nicht so gute, also ich kenne das aus meinem Leben in beide Richtungen, habe ich auch in den letzten Predigten schon erzählt, was das für Auswirkungen hat, ja, wie wir mit Kindern umgehen. Aber nicht, dass ich jetzt alle zurücklehnen und wegnicken, die keine Kinder haben. Ich bin sicher, ihr könnt auch was mitnehmen, auch wenn heute etwas mehr diese Kinder-Eltern-Beziehung in der Predigt im Mittelpunkt steht. Aber ihr könnt sicher was mitnehmen, weil auch ihr prägt Kinder. Manche von euch schon jobtechnisch. Also unterschätzt das nicht, was ihr als Erzieher, Lehrer oder an anderen Stellen prägen dürft. Vielleicht auch, was ihr einfach nur als Nachbarn bei den Nachbarskindern prägen könnt oder an anderen Stellen, wo ihr auch Kindern begegnet. Kinder, die eine gute Vorprägung erhalten, das ist sozialwissenschaftlich oft genug bewiesen, die leben auch anders und mit anderen Werten. Und ich denke, das müssen wir uns wirklich im Kopf behalten und wollen dazu heute Psalm 127 anschauen, der uns so ein bisschen vor Augen malen kann und auch daran erinnern, wenn ihr den mal wieder lest, was Grundlagen sind, um zu prägen. Und ich lese ihn mal komplett vor, weil er nur 5 Verse hat. Da habe ich gedacht, da können wir erstmal ganz anfangen und dann einzeln einsteigen. Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Also wir sind zwar nicht unterwegs, aber damals war es so. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten. Immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt, denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Kinder sind ein Geschenk des Herrn, sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Kinder, die einen jungen Mann geboren werden, sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist. Sie werden nicht zugrunde gehen, wenn sie sich an den Feinden, an den Toren der Stadt ihren Feinden stellen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Ein knallharter Vers, wie dieser Psalm anfängt. Und in den letzten beiden Predigten habe ich euch ja schon vor Augen gemalt, wie wichtig es ist, mit der Herzenshaltung oder auch dem Fundament, wie es hier beschrieben ist, anzufangen und sich das klar zu kriegen. Also letztes Mal, ich erinnere nochmal, war ja schon vor 3 Wochen, da war es dieser Vers, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Die Grundlage, das immer wieder im Kopf zu haben, wer Gott ist. Und heute nimmt uns dieser Psalm mit und fängt mit dem Bild des Hauses an. Wenn der Herr nicht das Haus baut, oder ich will es auch übersetzen, wenn man jetzt Familie nimmt, die Familie baut. Also erster Gedanke, Gott muss Bauherr sein. Ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, ein bisschen. Verzeiht mir das, aber nicht ich wiederhole mich, sondern die Bibel wiederholt sich. Das kommt an so vielen Stellen, dass das Fundament, die Grundlage passen muss. Das ist der Anfang. Damit fängt alles an. Denkt ans Schmieden. Wenn es nicht warm ist, dann geht es schon mal ganz schwer. Und ganz am Anfang entscheide ich, ob daraus ein Messer werden kann oder ein Spaten. Also Spaten wird schwierig, das ist ein bisschen dünn. Aber selbst Spaten könnte gehen. Aber ich entscheide am Anfang, was draus wird. Und wenn mal ein Spaten draus geworden ist, dann wird es schwierig, ein Messer draus zu schmieden. Dann fange ich eigentlich nochmal komplett neu an. Und deshalb ist die Grundlage so wichtig, das Fundament, auch in unseren Familien. Und wir haben es ja, habe ich auch schon erwähnt in der letzten Predigt, hervorragend gelernt, Kinder abzugeben an Spezialisten für Fußball, für Schule, für Jungschar, für was auch immer alles. Aber vergesst dabei nicht, wie prägend das ist, was du zu Hause lebst. Und umso jünger unsere Kinder sind, umso höher ist die Chance, dass wir prägen können. Und das wisst manche von euch viel besser wie ich, weil die Kinder noch älter sind wie meine. Manche von euch sitzen ja auch da und denken sich jetzt über ihre Eltern nach und fragen sich, keine Ahnung, könnt ihr mal daheim dann reden, was ihr mitgekriegt habt oder nicht, wie ihr das empfanden habt. Und ja, ich kann später und ich kann auch kaltes Metall noch schmieden, aber der Aufwand ist ungleich größer, wie wenn das Ding richtig schön warm ist. Dann klopfe ich so ein ganz klein bisschen mit dem Hammer und sofort tut sich was. Und jetzt, um das zu verändern, bräuchte ich einen fetten Vorschlaghammer und selbst dann wird es nicht richtig, richtig gut funktionieren, um das zu prägen. Und ich bin mir sicher, das ist im Leben auch so. Die Basis, die du mitbekommen hast, die begleitet dich dein ganzes Leben, selbst wenn Leute irgendwo mal dazwischen sagen, ach Gott, gerade kann ich mit Gott nichts anfangen. Die Basis, die gelegt ist, die bleibt, das kann ich euch versprechen. Und statistisch ist es leider auch so, dass die meisten Menschen sich für Gott entscheiden bis zu ihrem 20., 22. Lebensjahr. Und danach ist die Spanne viel höher. Also die Spanne, die sich dann für Gott entscheiden von Leuten, und Gott sei Dank sitzen auch einige davon da, viel, viel geringer prozentual gesehen. Also das ist fast schon verschwinden, könnte man sagen, aber so Gott sei Dank tut Gott was. Weil das Coole ist ja, ich sag mal, Gott kann das immer wieder warm machen, aber wir nicht. Aber Gott kann da nochmal die Chance bieten, dass ein Mensch so offen ist, dass sich was formen lässt. Und das Coolste ist auch, nicht ich bin der Schmied, sondern Gott ist der Schmied. Und vor allem, wenn ich das als Eltern und Kinder sehe, dann muss ich mir nicht denken, oh, ich muss alles machen und ich muss es richtig machen, sondern eigentlich bin ich nur der, der mitarbeitet und Gott ist es. Ich hätte euch gern nochmal ein Video gezeigt von einem Schmied mit Vorschläger. Klingt gefährlich. Aber das sind einfach 2 Leute. Einer, der hat einen kleinen Hammer und einer, der hat so einen richtig fetten Vorschlaghammer. Und der mit dem kleinen Hammer tupft so ein bisschen hin und der andere haut dann richtig drauf. Und zusammen bearbeiten die das Metall. Und ich finde das ein richtig cooles Bild. Ich habe leider nur kein rechtefreies Video gefunden. Ich finde das so ein richtig cooles Bild, wie wir zusammen mit Gott im Leben von Menschen was prägen können. Nicht wir müssen es machen, sondern zusammen mit Gott dürfen wir einem Menschen was Gutes tun und was Geniales draus machen, was Bleibendes. Und jetzt nochmal, warum ist das so wichtig? Weil, warum sitzt du heute Morgen hier? Warum schaust du heute Morgen am Stream zu? Ich hoffe, weil du gemerkt hast, Gott ist nicht irgendwer. Und Gott ist nicht nur irgendein Teil deines Lebens, sondern er ist das Wichtigste. Warum? Naja, vielleicht nicht für dieses Leben hier, weil man kann sein Leben auf dieser Erde perfekt und gut leben, auch ohne Gott. Schon fast leider, muss ich sagen. Aber spätestens, wenn es darum geht, dass dieses Leben endlich ist, und Corona hat uns das immer wieder vor Augen gemalt, dass dieses Leben auch endlicher ist, als wir uns oft im Kopf haben. Und der Ukraine-Krieg zeigt es uns auch wieder, wie endlich Leben ist, nur weil ein paar Leute blöde Gedanken haben. Aber spätestens dann ist es so wichtig, Gott im Boot zu haben, weil dann ist es nicht nur dieses Leben, sondern dann gibt es die Perspektive Ewigkeit. Und wenn das und Gott das Wichtigste im Leben ist, dann ist doch das Genialste, was ich machen kann, meinen Kindern diese Perspektive mitzugeben, dass dieses Leben, dass dieses Lebenshaus, was sie sich irgendwie aufbauen werden, ich habe mal eins mitgebracht, oh, jetzt ist die Tür abgefallen, dieses Lebenshaus, was sie sich, hat übrigens mein Sohn heute früh extra noch gebaut, dass dieses Lebenshaus, was sie sich aufbauen, gut und schön ist, aber eben nicht alles, sondern dass dieses Leben, was gut ist, weitergeht in eine Ewigkeit mit Gott, die noch viel genialer ist und wo Gott das Haus gebaut hat. Und das dürfen wir nie vergessen, auch bei allem, was wir tun, immer mal wieder zu überlegen, ist das überhaupt relevant, nur für dieses Leben oder auch für das ewige Leben? Und nichts Bleibenderes und Besseres können wir tun, als Glauben zu prägen, auch im Familienalltag, auch zu Hause. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt an eure Eltern denkt, die konnten wenig vor euch verstecken, schätze ich mal. Ja, vielleicht schon so ein paar Krümel. Die konnten wenig vor euch verstecken, weil ihr einfach zusammen und eng zusammen wart. Und dann habt ihr gemerkt, wie wichtig ihnen Gott wirklich ist, zu Hause. Und nicht nur, wenn sie hier auf den Parkplatz fahren und zur Tür reingehen, sondern wie wichtig Gott zu Hause ist im Alltag. Wie wichtig Gott ist, wenn wir über unser Geld verfügen. Wie wichtig Gott ist, wenn wir unseren Nachbarn begegnen. Oder wenn wir, ja, wie auch jetzt mit den ukrainischen Flüchtlingen, drüber nachdenken, hat das was mit mir zu tun oder nicht? Und ich habe mir gedacht, ich möchte euch mal fragen, wenn ihr die Wahl hättet, dass eure Kinder, egal ob es sie gibt, geben wird oder nicht, einfach mal fiktiv, in einer Familie aufwachsen darf, wo Gott ganz normal zum Leben dazugehört, gut integriert ist und ihr dafür eine Gemeinde habt, die nicht mal eine ordentliche Kinderarbeit hinkriegt, wo gerade so der Gottesdienst halbwegs taugt. Ist das Setting, was ihr gerne für eure Kinder hättet? Oder hättet ihr lieber eine Familie, die in einer blühenden, dynamischen Gemeinde ist, wo die Jugendarbeit genial ist, der Kindergottesdienst perfekt, aber zu Hause wenig von Gott läuft? Was würdet ihr für eure Kinder wählen? Wie gesagt, ist jetzt erstmal fiktiv, egal ob ihr sie habt oder nicht. Also ich würde definitiv die Version wählen, wo daheim was läuft. Am liebsten würde ich natürlich die Version wählen, wo daheim was läuft und in der Gemeinde. Klar, logisch, aber das macht mir persönlich nochmal klar, ich darf es nicht delegieren. Und ganz ehrlich, jetzt bin ich Pastor und soll immer das Vorbild sein, das ist für mich auch echt herausfordernd, mit meinen Kindern Glauben zu leben und zu gestalten. Ich kämpfe ja schon bei mir oft genug. Das ist herausfordernd. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wir ihnen was mitgeben, dass Gott zu Hause real ist. Wenn der Herr nicht das Haus baut, und das finde ich auch spannend, der Herr baut das Haus. Ich helfe dabei. Er ist nicht nur der Berater, der irgendwo daneben steht und ab und zu mal sagen darf, bitte achte doch drauf. Nein, er ist der das Haus baut und ich bin nur der Hilfsarbeiter. Und dann hat das Prägekraft. Und wie gesagt, jetzt habe ich mich eigentlich wiederholt zu den letzten Predigten, aber der Psalm geht ja noch ein bisschen weiter, es kommt noch was dazu. Das war aber der erste Gedanke und vergesst sie nicht, es kommt aufs Fundament an. Ich greife das am Ende nochmal auf. Gott muss Bauherr sein, der Bestimmer über unser Lebenshaus. Schauen wir weiter in dem Psalm. Da steht dann, wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten. Immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt. Denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Und weil mancher sich jetzt vielleicht denkt, ach ja, die Psalmen, uralt, weit vorne in der Bibel, springen wir ins Neue Testament. Jesus sagt das mit ganz anderen Worten, aber doch sehr ähnlich, Matthäus 6. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an, sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Ganz schön heftig. Also zweiter Gedanke, wir haben einen Gott, der versorgt und schützt. Aber vor allem, wenn man das jetzt auf die Kinder bezieht, heißt das auch, ich habe es nicht in der Hand. Ich kann sie nicht immer schützen. Also ich kann mich nicht an jede Ecke ihres Lebenshaus stellen und aufpassen. Also das klappt vielleicht, wenn sie klein sind. Dann bin ich größer und kann die Seite noch schützen. Aber sobald sie größer werden, kann ich nicht mehr alles von meinen Kindern beschützen. Und ich merke, das ist herausfordernd. Ja? Das ist herausfordernd vor allem für Eltern. Ich weiß nicht, ob das meine Generation ist, ihr, die ein bisschen älter sind, ihr könnt ihr mal überlegen, aber ich entdecke das immer mehr. Ja, Kinder werden zur Schule gefahren bei 350 Metern Schulweg. Kinder werden in Watte gepackt, wehe der Lehrer sagt was nicht passt. Das ist nicht gut, also weder für die Eltern noch für die Kinder. Und auch in Glaubensdingen ist es nicht gut. Wir müssen darauf vertrauen, dass Gott einen Weg mit unseren Kindern geht. Wir müssen unser Bestes tun, habe ich ja gerade mit dem ersten Punkt gesagt. Aber wir müssen auch darauf vertrauen und es ist herausfordernd. Ich bewundere meine Mutter, ich bin mal gespannt, wie ich bin. Als ich mit 15, ich war Spätzünder, mit 15,5 irgendwann das Weggehen angefangen hat, hat sie mir wenig Vorschriften gemacht, sich fröhlich ins Bett gelegt und dann dazu gesagt, wenn was ist, rufen Sie mich schon an. Also mal gucken, wie ich das so hinkriege als Eltern. Aber ich bewundere sie dafür. Sie hatte das Gottvertrauen, sie wusste, sie kann auch nichts machen. Und wenn sie sich jetzt daheim den Kopf zerbricht, hilft es auch nichts. Beten kann sie, dass nichts passiert. Aber so hat sie abgegeben. Für mich ist das ein geniales Bild, dass wir auch abgeben müssen. Nicht ans Nichts, sondern an einen Gott, der versorgt. Er verspricht uns, dass er in dem Matthäus-Text, in dem Psalm, sagen es die Psalmbeter, sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm noch viel wichtiger als sie, als die Vögel. Meine Frage direkt an dich, wenn du Kinder hast, sonst kannst du ja vielleicht auch überlegen, wenn du einen Partner hast im Leben, versuchst du alles zu steuern, alles zu schützen, alles zu machen bei deinen Kindern? Oder vertraust du darauf, dass Gott mit ihnen einen guten Weg geht und versuchst schon klar eine Richtung vorzugeben? Und wie gesagt, das ist nicht nur bei den Kindern, manchmal versucht man das ja auch bei dem Ehepartner so oder bei guten Freunden. Ich glaube, wir dürfen immer wieder ein gutes Fundament vorleben. Wir müssen, sollen es sogar. Und trotzdem müssen wir Freiheiten lassen, wo Menschen selber Schritte mit Gott gehen oder leider manchmal auch nicht. Wir können sie nicht vor allem bewahren, aber wir können sie immer wieder in Gottes Hände legen, abgeben, so wie es Psalm 27 auch sagt, Gott ist es, der dir die Mauern schützt. Du schaffst das gar nicht alleine. Vers 3, wir gehen weiter im Psalm. Kinder sind ein Geschenk des Herrn, sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Oder andere Übersetzung, Hoffnung für alle jetzt. Auch Kinder sind ein Geschenk des Herrn, wer sie bekommt, wird damit reich belohnt. Kinder sind ein Geschenk, mein dritter Gedanke, oder auch ein Segen. Kinder sind ein Geschenk und ich muss ehrlich sagen, eines der wenigen Gebete, die ich durchhalte, ist dieses Danke an Gott, dass er uns 3 gesunde Kinder anvertraut hat. Es ist ein Geschenk. Gut, das gesund kann man auch streichen, dass er uns überhaupt 3 Kinder anvertraut hat, weil das gesunde liegt auch nicht in meiner Hand. Das liegt alles in Gottes Hand. Und ich sehe es ja als Geschenk auf Zeit, die ich prägen darf, ja, wo es auch eine Herausforderung ist, sie zu prägen, keine Frage. Aber diese Aussage trifft eben nicht nur auf Eltern zu. Und deshalb, aufwachen, Es ist perfekt, sowas da zu haben. Aufwachen, ihr alle, die jetzt gesagt habt, ich bin kein Vater, ich bin keine Mutter oder irgendwie sowas. Ihr habt so viele Chancen, auch Kinder zu prägen und andere Menschen in eurem Umfeld. Überseht das nicht, nur weil ich jetzt viel über Kinder geredet habe. Ja? Wir haben eine gigantische Verantwortung. Wir können in unserem Umfeld prägen. Ja, selbst mit 14 kannst du schon prägen, wie du mit deiner Freundin umgehst, mit deinem Freund, wie du mit anderen kleineren Kindern umgehst. Ob du in der Schule die Fünftklässler nur ignorierst oder ob du auch sie wahrnimmst und ihnen was Gutes tust. Also wir alle haben Chancen, wenn wir es wahrnehmen wollen, wo wir andere Menschen prägen können im Leben. Und vor allem auch die zukünftigen Generationen, also alle, die jünger sind wie wir. Und da sind wir bei dem Punkt, da können wir Segen hinterlassen. Das zeigt uns Abraham. Abraham wurde versprochen, aus dir wird ein großes Volk. Wie viele Kinder hat er gekriegt? Einen mit seiner Frau Sarah. Gut, noch einen mit einer Magd. Hey, ein Volk, ein Riesenvolk? Ja, ist draus geworden, über die Generationen. Manchmal sehen wir nur das, was ganz nah ist, aber wenn wir unsere Kinder gut prägen und sie diese Gesellschaft gut prägen, dann hat das Segen, dann hat das Auswirkungen. Vielleicht werde ich nicht mehr alle erleben, aber überseht das nicht. Denkt nicht nur kurzfristig, sondern freut euch daran über jeden, der Segen in unsere Gesellschaft bringt und der nicht so handelt wie die Aggressoren im Ukraine-Krieg. Sondern der anders handelt und damit diese Welt ein Stück besser macht, verändert. Wir haben die Chance, unseren Glauben an die nächste Generation weiterzugeben. Und das passiert in einer guten Stunde hier, auch hier unten im Kindergottesdienst. Aber das passiert genauso, vielleicht wenn du über den Gartenzaun was weitergibst zu den Nachbarskindern. Ich weiß es nicht. Wir können unseren Kindern viel geben, aber viel mehr als nur Worte. Es ist unsere Art, es ist das, was wir tun, das, was wir auch nicht tun, das, wie wir reden, aber auch, wie wir beten. Und da ist ja auch die spannende Frage, leben wir dieses Leben, um uns ein schönes Haus zu bauen und wünschen uns, und den Gedanken entdecke ich bei mir auch immer, dass unsere Kinder auch ein schönes Haus haben, dass sie einen guten Job haben, wo sie genug verdienen. Ist das wirklich das Wichtigste, was wir ihnen mitgeben sollen? Oder ist das Wichtigste, dass sie ihr schönes Lebenshaus auf das gute Fundament bauen? Kommen wir zum letzten Punkt. Fundament. Aber wir schauen die letzten zwei Verse an, die uns in diese Richtung leiten. Kinder, die einem jungen Mann geboren worden werden, sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist. Sie werden nicht zugrunde gehen, wenn sie sich an den Toren der Stadt ihren Feinden stellen. Oder eine andere Übersetzung wieder für den letzten Satz. Seine Söhne werden ihm Recht verschaffen, wenn seine Feinde ihn vor Gericht anklagen. Also es klingt ja erstmal sehr kriegerisch und ich habe mir gedacht, kann nicht diesen Vers gerade überhaupt predigen oder erwähnen, aber es steht so in der Bibel. Und man darf ihn jetzt nicht sofort nur auf Krieg sehen, sondern ihr habt es bei der anderen Übersetzung gemerkt, es geht auch darum, in den Stadttoren wurde Gericht gesprochen und Geschäfte abgewickelt. Das war der Ort, wo die Leute ihre Feinde, ihre Prozessgegner getroffen haben. Und man muss das nicht sofort kriegerisch verstehen, wenn man viele Fürsprecher, viele Pfeile im Köcher hat. Man kann es aber auch. Und was sind Gegner der Familie? Ich habe gedacht, wie übertrage ich diesen Vers? Man muss ja nicht nur Ukraine denken, da gibt es wirkliche Gegner. Aber auch wir haben Gegner in unseren Familien, in unserem Setting. Die lange Arbeitszeit, vielleicht auch der Verlust der Großfamilie. Scheidungen, Drogen und Alkohol, Sexualität, die vieles kaputt macht. Ja, auch manchmal der liebe Fernseher, der uns Dinge vorgaukelt, die völliger Quatsch sind. Videospiele, die Zeit rauben, die wir gut und sinnvoll anders investieren könnten. Und nein, nicht alles ist schlecht davon. Die Frage ist immer nur, was prägt unseren Familienalltag? Was geben wir auch weiter? Was prägt mein Leben? Und was will ich auch lassen, weil ich auf Dauer merke, es ist nicht gut für mich? Ich kann leicht ein gutes Vorbild sein, wenn alles glatt geht. Und dann freuen sich meine Kinder. Aber wie benehme ich mich, wenn ich Stress habe? Wenn vor mir einer an der grünen Ampel steht und ich es wirklich eilig habe. Wenn jemand 65 fährt auf einer schnurgeraden Landstraße und ich meinen Termin in 5 Minuten habe, wie benehme ich mich dann? Wenn die Glasschüssel, die gute, in Scherben vor mir liegt, weil mein Kind nicht aufgepasst hat, weil ich selber nicht aufgepasst habe, ich kann mich nämlich auch wunderbar selber über mich ärgern, ja? Wenn Erwartungen enttäuscht worden sind, vielleicht vom Ehepartner oder von Bekannten, Freunden, wie benehme ich mich dann? Wie rede ich dann über diese Menschen, wenn sie nicht da sind? All das prägt wahnsinnig. Die Stürme des Lebens zeigen, auf was mein Lebenshaus steht. Das Fundament zeigt sich in den Stürmen. Und jetzt meint nicht, dass es schützt, Prediger zu sein. Ich habe ja schon angedeuten lassen, ich bin leider nicht so perfekt, wie ich gerne wäre. Und nein, es geht nicht um perfekt sein, sondern es wäre einfach besser für meine Kinder, auch besser für meine Frau manchmal. Aber die spannende Frage ist, auf was setze ich in diesen Momenten? Und ich hab gedacht, ich versuche es euch nochmal deutlich zu machen. Ich bin heute etwas extensiv vom Platz her. Worauf baue ich mein Lebenshaus? Also sind nicht ganz baugleich, jedes Leben ist ja anders. Aber worauf baue ich? Im ersten Moment kann ich mein Haus hinstellen und das Fundament ist kaum offensichtlich. Und das ist auch, wenn wir uns nur um dieses Leben ohne Perspektive Ewigkeit drehen, dann kann ich ein wunderschönes Lebenshaus errichten. Und dann sieht man kaum Unterschied, außer dass das Dach anders ist und die Farbe. Aber jeder ist ja anders. Spannend wird es, wenn das Fundament offensichtlich ist, in den Stürmen des Lebens. Wenn der Wind rüttelt, wenn der Sturm weht und Jesus benutzt das genauso als Bild. Habe ich auf Gott oder habe ich auf Sand gebaut, auf Fels oder auf Sand? Und beide Häuser sehen optisch gleich aus. Für Familien könnte das heißen, sie sind beide fleißig bei der Arbeit. Sie haben beide starke Werte, sie gehen auch ehrlich miteinander um. Aber den Unterschied merkt man dann, wenn die Stürme kommen und es hart auf hart geht. Wenn deutlich wird, wo ist da ein tragendes Fundament über schöne Werte, die wir in unserer Welt haben. Und jetzt bin ich gespannt. Meine Versuchsreihe ist immer recht gering zu Hause. Ich habe die Stürme des Lebens mitgebracht. Und wenn jetzt hier die Stürme, wir brauchen dann noch einen Wischlappen, wenn jetzt hier die Stürme wehen, na, sie wehen leider doch nicht so gut, wie ich dachte, aber ein bisschen hat es funktioniert. Wenn die Stürme wehen, dann sehen die Häuser immer noch schön aus, aber sie krachen auch ein, wenn sie nicht am richtigen Fundament stehen. Jeder Statiker, jeder Bauherr weiß das, na, jeder Bauherr vielleicht nicht. Aber das möchte ich euch heute wirklich mitgeben. Wir haben die Chance, ein gutes Fundament zu legen, was vielleicht manchmal äußerlich auch nicht so schön aussieht wie das tolle Haus, was draufstehen kann. Aber was den Unterschied macht, wenn es richtig kracht in unserem Leben. Und ich möchte euch nochmal Mut machen, die Chance zu nutzen, vor allem bei jüngeren Menschen. Wir haben die Chance zu prägen, wenn das Eisen noch warm ist. Ja, da müssen wir nicht draufhauen wie ein Blöder. Und nein, bitte haut nicht auf eure Kinder ein. Also das wollte ich heute nicht gesagt haben. Aber nutzt die Chancen, wenn das Eisen noch warm ist. Also nochmal ganz schnell in Kürze. Erstens das Wichtigste, Gott muss Bauherr unserer Familien sein. Der Schmied quasi, der zur richtigen Zeit prägen kann und prägen darf. Wir müssen auf Gott vertrauen, dass er versorgt und schützt. Wir haben es nicht in der Hand. Betet, das haben wir in der Hand. Aber wir haben nicht alles in der Hand und versucht, eure Kinder nicht vor allem zu schützen, sondern entlasst sie in ihre Freiheiten. Kinder sind ein Segen, vergesst das nie. Ein Segen nicht nur für die eigene Familie, im Sinne auf mich, sondern ein Segen für diese Welt, wenn wir sie gut prägen. Weil sie Auswirkungen haben, weil sie Veränderung bringen. Und viertens, das Fundament zeigt sich in den Stürmen des Lebens. Und dann ist es wichtig, dass ihr eine solide Grundlage habt. Und dann bleibt es ganz, dann wird klar, dass Gott ein Leben prägt und trägt. Gott segne euch und ich bin gespannt, was ihr für Erfahrungen habt. Und haltet wirklich die Augen offen, auch wenn ihr jetzt gesagt habt, ich habe doch gar keine Kinder. Ihr habt so viele Chancen zu prägen. Amen. Ach so,